Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Gerd Westphal liest die dritte von vier Folgen der Erzählung Tristan von Thomas Mann. Die schöne Kaufmannsgattin Gabriele Klöter-Jahn kommt ins Sanatorium Einfried, denn sie leidet an der Luftröhre. Dort trifft sie auf Detlef Spinell, den ersten Schriftsteller, den sie überhaupt kennenlernt. Er ist eine absonderliche Erscheinung. Thomas Mann nennt ihn einen wunderlichen Kauz. Aber er versteht es, sich der jungen Frau Klöter-Jahn interessant zu machen. Oft trifft man sich zu gemeinsamen Gesprächen, meist in Gesellschaft der Rätin Satz. Eines Tages sind die übrigen Sanatoriumsgäste zu einer Schlittenpartie aufgebrochen, an der sich Frau Klöter-Jahn und Herr Spinell nicht beteiligen.
Ruhe herrschte in Einfried. Die Expedition war vor Abend nicht zurückzuerwarten. Die Schweren lagen in ihren Zimmern und litten. Herrn Klöter-Jahns Gattin und ihre ältere Freundin unternahmen einen kurzen Spaziergang, worauf sie in ihre Gemächer zurückkehrten. Auch Herr Spinell befand sich in dem Seinen und beschäftigte sich auf seine Art. Gegen 4 Uhr brachte man den Damen je einen halben Liter Milch, während Herr Spinell seinen leichten Tee erhielt. Kurze Zeit darauf pochte Herrn Klöter-Jahns Gattin an die Wand, die ihr Zimmer von dem der Magistratsrätin Spatz trennte, und sagte: »Wollen wir nicht ins Konversationszimmer hinuntergehen, Frau Rätin? Ich weiß nicht mehr, was ich hier anfangen soll.« »Sogleich, meine Liebe«, antwortete die Rätin. »Ich ziehe nur meine Stiefel an, wenn Sie erlauben. Ich habe nämlich auf dem Bette gelegen, müssen Sie wissen.« Wie zu erwarten stand, war das Konversationszimmer leer. Die Damen nahmen am Kamine Platz. Die Rätin Spatz stickte Blumen auf ein Stück Stramin und auch Herrn Klöter-Jahns Gattin tat ein paar Stiche, worauf sie die Handarbeit in den Schoß sinken ließ und über die Armlehne ihres Sessels hinweg ins Leere träumte. Schließlich machte sie eine Bemerkung, die nicht lohnte, dass man ihretwegen die Zähne voneinander tat. Da aber die Rätin Spatz trotzdem »Wie?« fragte, so musste sie zu ihrer Demütigung den ganzen Satz wiederholen. Die Rätin Spatz fragte nochmals »Wie?« In diesem Augenblick aber wurden auf dem Vorplatze Schritte laut, die Tür öffnete sich und Herr Spinell trat ein. »Störe ich?« fragte er noch an der Schwelle mit sanfter Stimme, während er ausschließlich Herrn Klöter-Jahns Gattin anblickte und den Oberkörper auf eine gewisse zarte und schwebende Art nach vorn beugte. Die junge Frau antwortete: »Ei, warum nicht gar? Erstens ist dieses Zimmer doch als Freihafen gedacht, Herr Spinell, und dann, worin sollten Sie uns stören? Ich habe das entschiedene Gefühl, die Rätin zu langweilen.« Hierauf wusste er nichts mehr zu erwidern, sondern ließ nur lächelnd seine kariösen Zähne sehen und ging unter den Augen der Damen mit ziemlich unfreien Schritten bis zur Glastüre, wo selbst er stehen blieb und hinausschaute, indem er in etwas unerzogener Weise den Damen den Rücken zuwandte. Dann machte er eine halbe Wendung rückwärts, fuhr aber fort, in den Garten hinauszublicken, indes er sagte: »Die Sonne ist fort. Unvermerkt hat der Himmel sich bezogen. Es fängt schon an, dunkel zu werden.« »Wahrhaftig, ja. Alles liegt in Schatten«, antwortete Herrn Klöter-Jahns Gattin. »Unsere Ausflügler werden doch noch Schnee bekommen, wie es scheint. Gestern war es um diese Zeit noch voller Tag. Nun dämmert es schon.«
»Ach«, sagt er, »nach allen diesen überhellen Wochen tut das Dunkel den Augen wohl. Ich bin dieser Sonne, die Schönes und Gemeines mit gleich aufdringlicher Deutlichkeit bestrahlt, geradezu dankbar, dass sie sich endlich ein wenig verhüllt.«
»Lieben Sie die Sonne nicht, Herr Spinell?«
»Da ich kein Maler bin, man wird innerlicher ohne Sonne. Es ist eine dicke, weißgraue Wolkenschicht. Vielleicht bedeutet es Tauwetter für morgen. Übrigens würde ich Ihnen nicht raten, dort hinten noch auf die Handarbeit zu blicken, gnädige Frau.«
»Ach, seien Sie unbesorgt, das tue ich ohnehin nicht. Aber was soll man beginnen?« Er hatte sich auf den Drehsessel vorm Piano niedergelassen, indem er einen Arm auf den Deckel des Instrumentes stützte.
»Musik«, sagte er, »wäre jetzt ein bisschen Musik zu hören bekäme. Manchmal singen die englischen Kinder kleine Niggersongs, das ist alles.
Und gestern Nachmittag hat Fräulein von Osterloh in aller Eile die Klosterglocken gespielt«, bemerkte Herrn Klöter-Jahns Gattin.
»Aber Sie spielen, ja, gnädige Frau«,
sagte er bittend und stand auf. »Sie haben ehemals täglich mit Ihrem Herrn Vater musiziert.«
»Ja, Herr Spinell, das war damals. Zur Zeit des Springbrunnens, wissen Sie?«
»Tun Sie's heute«, bat er. »Lassen Sie dies einmal ein paar Takte hören, wenn Sie wüssten, wie ich dürste.«
»Unser Hausarzt sowohl wie Dr. Leander haben es mir ausdrücklich verboten, Herr Spinell.«
»Sie sind nicht da, weder der eine noch der andere. Wir sind frei. Sie sind frei, gnädige Frau. Ein paar armselige Akkorde.«
»Nein, Herr Spinell, daraus wird nichts. Wer weiß, was für Wunderdinge Sie von mir erwarten, und ich habe das alles verlernt. Glauben Sie mir, auswendig kann ich beinahe nichts.«
»Oh, dann spielen Sie dieses beinahe nichts. Und zum Überfluss sind hier Noten. Hier liegen sie oben auf dem Klavier.« »Nein, dies hier ist nichts, aber hier ist Chopin.«
»Chopin?«
»Ja, die Nocturne. Und nun fehlt nur, dass ich die Kerzen anzünde.«
»Glauben Sie nicht, dass ich spiele, Herr Spinell? Ich darf nicht. Wenn es mir nun schadet?«
Er verstummte. Er stand mit seinen großen Füßen, seinem langen schwarzen Rock und seinem grauhaarigen, verwischten, bartlosen Kopf im Lichte der beiden Klavierkerzen und ließ die Hände hinunterhängen. »Nun bitte ich nicht mehr«, sagte er endlich leise, »wenn Sie fürchten, sich zu schaden, gnädige Frau. So lassen Sie die Schönheit tot und stumm, die unter Ihren Fingern laut werden möchte. Sie waren nicht immer so sehr verständig, wenigstens nicht, als es im Gegenteile galt, sich der Schönheit zu begeben. Sie waren nicht besorgt um ihren Körper und zeigten einen unbedenklicheren und festeren Willen, als sie den Springbrunnen verließen und die kleine, goldene Krone ablegten. Hören Sie«, sagte er nach einer Pause, und seine Stimme senkte sich noch mehr, »wenn Sie jetzt hier niedersitzen und spielen wie einst, als noch Ihr Vater neben Ihnen stand und seine Geige jene Töne singen ließ, die sie weinen machten, dann kann es geschehen, dass man sie wieder heimlich in ihrem Haar blinken sieht, die kleine, goldene Krone.«
»Wirklich?«
fragte sie und lächelte. Zufällig versagte ihr die Stimme bei diesem Wort, so dass es zur Hälfte heiser und zur Hälfte tonlos herauskam. Sie hüstelte und sagte dann,
»Sind es wirklich die Nocturne von Chopin, die Sie da haben?«
»Gewiss, sie sind aufgeschlagen und alles ist bereit.
Nun, so will ich denn in Gottes Namen eins davon spielen«, sagte sie, »aber nur eines, hören Sie? Dann werden Sie ohnehin für immer genug haben.«
Damit erhob sie sich, legte ihre Handarbeit beiseite und ging zum Klavier. Sie nahm auf dem Drehsessel Platz, auf dem ein paar gebundene Notenbücher lagen, richtete die Leuchter und blätterte in den Noten. Herr Spinell hatte einen Stuhl an ihre Seite gerückt und saß neben ihr wie ein Musiklehrer. Sie spielte das Nocturne in Es-Dur, Opus 9, Nummer 2. Wenn sie wirklich einiges verlernt hatte, so musste ihr Vortrag ehedem vollkommen künstlerisch gewesen sein. Das Piano war nur mittelmäßig, aber schon nach den ersten Griffen wusste sie es mit sicherem Geschmack zu behandeln. Sie zeigte einen nervösen Sinn für differenzierte Klangfarbe und eine Freude an rhythmischer Beweglichkeit, die bis zum Fantastischen ging. Ihr Anschlag war sowohl fest als weich. Unter ihren Händen sang die Melodie ihre letzte Süßigkeit aus und mit einer zögernden Grazie schmiegten sich die Verzierungen um ihre Glieder. Sie trug das Kleid vom Tage ihrer Ankunft, die dunkle, gewichtige Taille mit den plastischen Sammetarabesken, die Haupt und Hände so unirdisch zart erscheinen ließ. Ihr Gesichtsausdruck veränderte sich nicht beim Spiele, aber es schien, als ob die Umrisse ihrer Lippen noch klarer würden, die Schatten in den Winkeln ihrer Augen sich vertieften. Als sie geendigt hatte, legte sie die Hände in den Schoß und fuhr fort, auf die Noten zu blicken. Herr Spinell blieb ohne Laut und Bewegung sitzen.
Sie spielte noch ein Nocturne, spielte ein zweites und drittes. Dann erhob sie sich, aber nur um auf dem oberen Klavierdeckel nach neuen Noten zu suchen. Herr Spinell hatte den Einfall, die Bände in schwarzen Pappdeckeln zu untersuchen, die auf dem Drehsessel lagen. Plötzlich stieß er einen unverständlichen Laut aus und seine großen weißen Hände fingerten leidenschaftlich an einem dieser vernachlässigten Bücher. »Nicht möglich. Es ist nicht wahr«, sagte er. »Und dennoch täusche ich mich nicht. Wissen Sie, was es ist? Was hier lag, was ich hier halte?«
»Was ist es?«
fragte sie. Da wies er ihr stumm das Titelblatt. Er war ganz bleich, ließ das Buch sinken und sah sie mit zitternden Lippen an.
»Wahrhaftig? Wie kommt das hierher?« »Also, geben Sie«, sagte sie einfach, stellte die Noten aufs Pult, setzte sich und begann nach einem Augenblick der Stille mit der ersten Seite. Er saß neben ihr, vornübergebeugt, die Hände zwischen den Knien gefaltet, mit gesenktem Kopfe. Sie spielte den Anfang mit einer ausschweifenden und quälenden Langsamkeit, mit beunruhigend gedehnten Pausen zwischen den einzelnen Figuren. Das Sehnsuchtsmotiv, eine einsame und irrende Stimme in der Nacht, ließ leise seine bange Frage vernehmen. Eine Stille und ein Warten. Und siehe, es antwortet. Derselbe zage und einsame Klang, nur heller, nur zarter, ein neues Schweigen. Da setzte mit jenem gedämpften und wundervollen Sforzato, das ist wie ein sich aufraffen und seliges Aufbegehren der Leidenschaft, das Liebesmotiv ein, stieg aufwärts, rang sich entzückt empor bis zur süßen Verschlingung, sank sich lösend zurück und mit ihrem tiefen Gesange von schwerer, schmerzlicher Wonne traten die Celli hervor und führten die Weise fort. Nicht ohne Erfolg versuchte die Spielende auf dem armseligen Instrument die Wirkungen des Orchesters anzudeuten. Die Violinläufe der großen Steigerung erklangen mit leuchtender Präzision. Sie spielte mit preziöser Andacht, verharrte gläubig bei jedem Gebilde und hob demütig und demonstrativ das Einzelne hervor, wie der Priester das Allerheiligste über sein Haupt erhebt. Was geschah? Zwei Kräfte, zwei entrückte Wesen strebten in Leiden und Seligkeit nacheinander und umarmten sich in dem verzückten und wahnsinnigen Begehren nach dem Ewigen und Absoluten. Das Vorspiel flammte auf und neigte sich. Sie endigte da, wo der Vorhang sich teilt, und fuhr dann fort, schweigend auf die Noten zu blicken. Unterdessen hatte bei der Rätin Spatz die Langeweile jenen Grad erreicht, wo sie des Menschen Antlitz entstellt, ihm die Augen aus dem Kopf vertreibt und ihm einen leichenhaften und furchteinflößenden Ausdruck verleiht. Außerdem wirkte diese Art von Musik auf ihre Magennerven. Sie versetzte diesen dyspeptischen Organismus in Angstzustände und machte, dass die Rätin einen Krampfanfall befürchtete. »Ich bin genötigt, auf mein Zimmer zu gehen«, sagte sie schwach. »Leben Sie wohl, ich kehre zurück.« Damit ging sie. Die Dämmerung war weit vorgeschritten. Draußen sah man dicht und lautlos den Schnee auf die Terrasse herniedergehen. Die beiden Kerzen gaben ein wankendes und begrenztes Licht. »Den zweiten Aufzug«, flüsterte er. Und sie wandte die Seiten und begann mit dem zweiten Aufzug. Hörnerschall verlor sich in der Ferne. Weh? Oder war es das Säuseln des Laubes, das sanfte Rieseln des Quells? Schon hatte die Nacht ihr Schweigen durch Hain und Haus gegossen, und kein flehendes Mahnen vermochte dem Walten der Sehnsucht mehr Einhalt zu tun. Das heilige Geheimnis vollendete sich. Die Leuchte erlosch. Mit einer seltsamen, plötzlich gedeckten Klangfarbe senkte das Todesmotiv sich herab. Und in jagender Ungeduld ließ die Sehnsucht ihren weißen Schleier dem Geliebten entgegenflattern, der ihr mit ausgebreiteten Armen durchs Dunkel nahte. O überschwänglicher und unersättlicher Jubel der Vereinigung im ewigen Jenseits der Dinge!
des quälenden Irrtums entledigt, den Fesseln des Raums und der Zeit entronnen, verschmolzen das Du und das Ich, das Dein und Mein sich zu erhabener Wonne. Trennen konnte sie des Tages tückisches Blendwerk, doch seine prahlende Lüge vermochte die Nachtsichtigen nicht mehr zu täuschen, seit die Kraft des Zaubertrankes ihnen den Blick geweiht. Wer liebend des Todes Nacht und ihr süßes Geheimnis erschaute, dem blieb im Wahn des Lichtes ein einzig Sehnen, die Sehnsucht hin zur heiligen Nacht, der ewigen, wahren, der Einsmachenden. O sink hernieder, Nacht der Liebe, gib ihnen jenes Vergessen, das sie ersehnen, umschließe sie ganz mit deiner Wonne und löse sie los von der Welt des Trubes und der Trennung. Siehe, die letzte Leuchte verlosch. Denken und Dünken versank in heiliger Dämmerung, die sich welterlösend über des Wahnes Qualen breitet. Dann, wenn das Blendwerk erbleicht, wenn in Entzücken sich mein Auge bricht, das, wovon die Lüge des Tages mich ausschloss, was sie zu unstillbarer Qual meiner Sehnsucht täuschend entgegenstellte, selbst dann, o Wunder der Erfüllung, selbst dann bin ich die Welt. Und es erfolgte zu Brangänens dunklem Habet acht Gesange, jener Aufstieg der Violinen, welcher höher ist als alle Vernunft. Ich verstehe nicht alles, Herr Spinell. Sehr vieles ahne ich nur. Was bedeutet doch dieses »Selbst, dann bin ich die Welt«? Er erklärte es ihr leise und kurz. »Ja, so ist es. Wie kommt es nur, dass Sie, der Sie es so gut verstehen, es nicht auch spielen können?« Seltsamerweise vermochte er dieser harmlosen Frage nicht standzuhalten. Er errötete, rang die Hände und versank gleichsam mit seinem Stuhle. »Das trifft selten zusammen«, sagte er endlich gequält. »Nein, spielen kann ich nicht, aber fahren Sie fort.« Und sie fuhren fort in den trunkenen Gesängen des Mysterienspieles. Starb je die Liebe, Tristans Liebe? Die Liebe deiner und meiner Isolde? O, des Todes Streiche erreichen die Ewige nicht. Was stürbe wohl ihm, als was uns stört, was die Einigen täuschend entzweit? Durch ein süßes Und verknüpfte sie beide die Liebe. Zerriss es der Tod, wie anders als mit des einen eigenem Leben wäre dem anderen der Tod gegeben. Und ein geheimnisvoller Zwiegesang vereinigte sie in der namenlosen Hoffnung des Liebestodes, des endlos ungetrennten Umfangenseins im Wunderreiche der Nacht. Süße Nacht, ewige Liebesnacht, alles umspannendes Land der Seligkeit. Wer dich ahnend erschaut, wie könnte er ohne Bangen je zum öden Tage zurückerwachen? Banne du das Bangen, holder Tod, löse du nun die Sehnenden ganz von der Not des Erwachens. O fassungsloser Sturm der Rhythmen, o chromatisch empordrängendes Entzücken der metaphysischen Erkenntnis, wie sie fassen, wie sie lassen, diese Wonne fern den Trennungsqualen des Lichts. Sanftes Sehnen ohne Trug und Bangen, hehres, leidloses Verlöschen, überseliges Dämmern im Unermesslichen. Du, Isolde, Tristan, ich nicht mehr. Tristan, nicht mehr Isolde. Plötzlich geschah etwas Erschreckendes. Die Spielende brach ab und führte ihre Hand über die Augen, um ins Dunkel zu spähen, und Herr Spinell wandte sich rasch auf seinem Sitze herum. Die Tür dort hinten, die zum Korridor führte, hatte sich geöffnet, und herein kam eine finstere Gestalt, gestützt auf den Arm einer Zweiten.
Es war ein Gast von Einfried, der gleichfalls nicht in der Lage gewesen war, an der Schlittenpartie teilzunehmen, sondern diese Abendstunde zu einem seiner instinktiven und traurigen Rundgänge durch die Anstalt benutzte. Es war jene Kranke, die 19 Kinder zur Welt gebracht hatte und keines Gedankens mehr fähig war. Es war die Pastorin Höhlenrauch am Arme ihrer Pflegerin. Ohne aufzublicken, durchmaß sie mit tappenden, wandernden Schritten den Hintergrund des Gemaches und entschwand durch die entgegengesetzte Tür. Stumm und stier, irrwandelnd und unbewusst. Es herrschte Stille. »Das war die Pastorin Höhlenrauch«, sagte er. »Ja, das war die arme Höhlenrauch«, sagte sie. Dann wandte sie die Blätter und spielte den Schluss des Ganzen, spielte Isoldens Liebestod. Wie farblos und klar ihre Lippen waren und wie die Schatten in den Winkeln ihrer Augen sich vertieften. Oberhalb der Braue, in ihrer durchsichtigen Stirn, trat angestrengt und beunruhigend das blassblaue Äderchen deutlicher und deutlicher hervor. Unter ihren arbeitenden Händen vollzog sich die unerhörte Steigerung, zerteilt von jenem beinahe ruchlosen, plötzlichen Pianissimo, das wie ein Entgleiten des Bodens unter den Füßen und wie ein Versinken in sublimer Begierde ist. Der Überschwang einer ungeheuren Lösung und Erfüllung brach herein, wiederholte sich ein betäubendes Brausen maßloser Befriedigung, unersättlich wieder und wieder, formte sich zurückflutend um, schien verhauchen zu wollen, wob noch einmal das Sehnsuchtsmotiv in seine Harmonie, atmete aus, erstarb, verklang, entschwebte. Tiefe Stille. Sie horchten beide, legten die Köpfe auf die Seite und horchten. »Das sind Schellen«, sagte sie. »Es sind die Schlitten«, sagte er. »Ich gehe.« Er stand auf und ging durch das Zimmer. An der Tür dort hinten machte er Halt, wandte sich um und trat einen Augenblick unruhig von einem Fuß auf den anderen. Und dann begab es sich, dass er 15 oder 20 Schritte von ihr entfernt auf seine Knie sank. Lautlos auf beide Knie. Sein langer schwarzer Gehrock breitete sich auf dem Boden aus. Er hielt die Hände über seinem Munde gefaltet und seine Schultern zuckten. Sie saß, die Hände im Schoße, vornübergelehnt, vom Klavier abgewandt und blickte auf ihn. Ein ungewisses und bedrängtes Lächeln lag auf ihrem Gesicht und ihre Augen spähten sinnend und so mühsam ins Halbdunkel, dass sie eine kleine Neigung zum Verschießen zeigte. Aus weiter Ferne her näherten sich Schellenklappern, Peitschenknall und das Ineinanderklingen menschlicher Stimmen. Die Schlittenpartie, von der lange noch alle sprachen, hatte am 26. Februar stattgefunden. Am 27., einem Tauwettertage, an dem alles sich erweichte, tropfte, planschte, floss, ging es der Gattin Herrn Klöterjans vortrefflich. Am 28. gab sie ein wenig Blut von sich. Oh, unbedeutend, aber es war Blut. Zu gleicher Zeit wurde sie von einer Schwäche befallen, so groß wie noch niemals, und legte sich nieder. Dr. Leander untersuchte sie und sein Gesicht war steinkalt dabei. Dann verordnete er, was die Wissenschaft vorschreibt, Eisstückchen, Morphium, unbedingte Ruhe. Übrigens legte er am folgenden Tage wegen Überbürdung die Behandlung nieder und übertrug sie an Dr. Müller, der sie pflicht- und kontraktgemäß in aller Sanftmut übernahm. Ein stiller, blasser, unbedeutender und wehmütiger Mann, dessen bescheidene und ruhmlose Tätigkeit den beinahe Gesunden und den Hoffnungslosen gewidmet war. Die Ansicht, der er vor allem Ausdruck gab, war die, dass die Trennung zwischen dem Klöterjanschen Ehepaare nun schon recht lange wäre. Es sei dringend wünschenswert, dass Herr Klöterjan, wenn anders sein blühendes Geschäft es irgend gestatte, wieder einmal zu Besuch nach Einfried käme. Man könne ihm schreiben, ihm vielleicht ein kleines Telegramm zukommen lassen. Und sicherlich werde es die junge Mutter beglücken und stärken, wenn er den kleinen Anton mitbrächte. Abgesehen davon, dass es für die Ärzte geradezu interessant sein werde, die Bekanntschaft dieses gesunden kleinen Anton zu machen. Und siehe, Herr Klöterjan erschien. Er hatte Dr. Müllers kleines Telegramm erhalten und kam vom Strande der Ostsee. Er stieg aus dem Wagen, ließ sich Kaffee und Buttersemmeln geben und sah sehr verdutzt aus. »Herr«, sagt er, »was ist? Warum ruft man mich zu ihr?« »Weil es wünschenswert ist«, antwortete Dr. Müller, »dass Sie jetzt in der Nähe Ihrer Frau Gemahlin weilen.«
»Wünschenswert, wünschenswert. Aber auch notwendig? Ich sehe auf mein Geld, mein Herr. Die Zeiten sind schlecht und die Eisenbahnen sind teuer. War diese Tagesreise nicht zu umgehen? Ich wollte nicht sagen, wenn es beispielsweise die Lunge wäre, aber da es Gott sei Dank die Luftröhre ist...«
»Herr Klöterjan«, sagte Dr. Müller sanft, »erstens ist die Luftröhre ein wichtiges Organ.« Er sagte unkorrekterweise erstens, obgleich er gar keinen zweitens darauf folgen ließ. Gleichzeitig aber mit Herrn Klöterjan war eine üppige, ganz in Rot, schottisch und Gold gehüllte Person in Einfried eingetroffen und sie war es, die auf ihrem Arme Anton Klöterjan, den Jüngeren, den kleinen gesunden Anton, trug. Ja, er war da und niemand konnte leugnen, dass er in der Tat von einer exzessiven Gesundheit war. Rosig und weiß, sauber und frisch gekleidet, dick und duftig, lastete er auf dem nackten roten Arm seiner betreßten Dienerin, verschlang gewaltige Mengen von Milch und gehacktem Fleisch, schrie und überließ sich in jeder Beziehung seinen Instinkten. Vom Fenster seines Zimmers aus hatte der Schriftsteller Spinell die Ankunft des jungen Klöterjan beobachtet. Mit einem seltsamen, verschleierten und dennoch scharfen Blick hatte er ihn ins Auge gefasst, während er vom Wagen ins Haus getragen wurde, und war dann noch längere Zeit mit demselben Gesichtsausdruck an seinem Platze verharrt. Von da an mied er das Zusammentreffen mit Anton Klöterjan, dem Jüngeren, so weit als tunlich.
Gerd Westphal mit der dritten von vier Folgen aus der Erzählung Tristan von Thomas Mann in einer Aufnahme aus dem Jahr 1979. Diese Folge finden Sie online bei uns und in der NDR Kultur App. Viele weitere Lesungen von Thomas Mann in der ARD Audiothek. Morgen geht die Lesung dann zu Ende.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Tarek Yusbaşı. Weltweit sind immer mehr Menschen auf der Flucht. Laut aktuellem Weltflüchtlingsbericht des UNHCR gab es Ende April mehr als 122 Millionen gewaltsam vertriebene Frauen, Männer und Kinder. Das sind gut 2 Millionen mehr als im Vorjahr. Aus Genf Katrin Hondl.
Damit habe sich die Zahl der Vertriebenen in den vergangenen 10 Jahren verdoppelt. Die dem UNHCR zur Verfügung stehenden Mittel dagegen seien auf dem Stand von 2015. Denn viele Länder, allen voran die USA, aber auch Deutschland, kürzen bei der Entwicklungshilfe. Am schlimmsten ist die Situation derzeit im Sudan. Wegen des Kriegs sind dort 13,5 Millionen Menschen auf der Flucht. Hotspots sind auch Afghanistan mit mehr als 10 Millionen und die Ukraine mit fast 9 Millionen Vertriebenen.
Bundesverteidigungsminister Pistorius ist zu politischen Gesprächen in Kiew eingetroffen. Der SPD-Politiker will sich über die aktuelle Lage informieren und mit